Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Herzlich willkommen, Nils Behrens, heute bei mir als Gast im The Paths of Purpose Podcast. Nils ist ein renommierter Experte für ganzheitliche Medizin, nachhaltige Regeneration und Prävention. Herzlich willkommen, Nils.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich unglaublich auf das Gespräch mit dir, denn deine Themen sind unglaublich wichtig, unglaublich relevant, unglaublich aktuell. Regeneration, Prävention, ganzheitlich Gesundheit zu sehen. Wie bist du zu diesem Thema gekommen und wie ist der Lanzerhof auch zu diesem Thema gekommen?
Naja, ich bin ehrlich gesagt durch, man muss wirklich sagen, Zufall zu dem Thema gekommen. Es ist tatsächlich so gewesen, dass meine Tochter mit der Stieftochter von einem der Besitzer des Lanzerhofs befreundet war. Mhm. Und dadurch bin ich überhaupt erst zu dem Thema gekommen. Also ich muss auch wirklich zugeben, dass ich kam eigentlich aus der Touristik-, Kreuzfahrt-, Marketing-Welt und hatte zugegebenermaßen nicht so viel Ahnung von dem Thema insgesamt. Das heißt also, ich habe die letzten 12 Jahre schon einiges an Deep Dive jetzt hinter mir. Und es ist halt wirklich so, man kann immer nur sagen, wenn man tatsächlich keine Krankheitshistorie hat, ich bin einfach mein Leben lang glücklicherweise schon einfach mal sehr gesund gewesen, dann kennt man auch keine Fachärzte. So. Und das heißt also, das muss man dann erstmal lernen, wofür ist ein Pneumologe so zum Beispiel. Wenn man dann irgendwie noch nie was zu tun hatte, dann weiß man das nicht.
Und ja, das stimmt.
Naja, von daher, also ich bin wirklich durch einen privaten Kontakt an den Lanzerhof und an Christian Harisch gekommen. Das ist jetzt über 12 Jahre her. Und dann die zweite Frage, die du gestellt hast, wie ist der Lanzerhof zu dem Thema gekommen? Es ist tatsächlich so, dass der Lanzerhof ursprünglich mal in den 70er Jahren als Ferienhotel gebaut wurde. Und dann haben die sich in den 80er Jahren, also 1984 genau genommen, einfach so umgerüstet, sage ich mal so im weitesten Sinne, also umgestellt auf das Thema damals noch die ganz klassische Meierkur. Also die Meierkur war damals auch so eine Milchsemmeldiät. Ja. Und damit fing das alles 1984 mal an.
Spannend. Und von da hat sich das weiterentwickelt und richtig Fahrt aufgenommen, weil es ist ja ein großes Thema. Dann sind die ganzen Kuren weggebrochen und die Menschen müssen jetzt noch mehr auf sich selber auch achten, ne? Oder auch selber schauen, dass sie ja Gesundheit wiederherstellen oder gesund bleiben. Wie siehst du das, dieser Trend zu Wellness oder Verbindung von Wellness mit Medizin? Ist das, ich sag mal, euer Ding oder ist das ein Trend in Deutschland oder ist das ein Trend weltweit? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich würde generell einschätzen, dass das ganze Thema, was sich so in Neudeutsch unter Longevity verbirgt, also dieses länger, besser Leben Thema, ist halt etwas, was mich eigentlich so ein bisschen daran erinnert, als ich so in den Nullerjahren oder Anfang 2000, im Jahrtausendwechsel, war ja so diese große Dotcom-Hype. Ja. Und man hat so wirklich gemerkt, dass im Augenblick gerade was passiert, dass da einfach was in Bewegung ist. So. Und ich habe so das Gefühl, dass dieses gleiche Momentum, würde ich es jetzt einfach mal nennen, im Augenblick in der Gesundheitsbranche da ist, weil wir jetzt verstanden haben, warum wir altern und damit auch den Schlüssel in der Hand halten, es nicht mehr zu tun und es zumindest aufzuhalten oder zu verlangsamen. Und das ist eine unglaubliche Begeisterung und ich will mal sagen fast Goldgräberstimmung. Und damit meine ich das gar nicht so sehr nur wirtschaftlich, sondern man sieht ganz viele von den Menschen, die in der Dotcom-Zeit ihr Vermögen gemacht haben oder auch teilweise etwas neuer in der Krypto-Zeit, dass die jetzt ganz stark da rein investieren. Und das tun die nicht nur, um reich zu werden oder weil sie es als gutes Geschäftsmodell sehen, sondern das tun die aus eigenen Gründen, weil es natürlich ein total gutes Investment ist. Wenn ich jetzt den tollsten E-Commerce-Shop aufmache, dann bringt mir das nicht so viel, als wenn ich jetzt erfahre oder erforsche, wie ich länger besser leben kann, weil das tue ich dann auch für mich selbst. Sieh dir Jeff Bezos an. Ich meine, schau dir mal die Bilder 20 Jahre vorher an und heute an. Der sieht ja heute 20 Jahre jünger aus.
Ja, ja, definitiv. Da kommt dann auch so Biohacking ins Spiel, ne? Wie ist es so, dieser Mix Medizin, Wellness, Biohacking, wie haben diese Bereiche zusammengefunden? Oder auch bei euch in den Hotels, in euren Resorts, wie hat sich das entwickelt?
Also ich sag mal so, wir kommen eben mal ganz ursprünglich aus dieser Maya-Medizin. Damit haben wir mal irgendwann vor fast 40 Jahren jetzt angefangen. Und dann hat sich das über die Zeit immer weiterentwickelt. Das heißt also, es ist immer ein Präventivgedanke dabei. Und wenn ich jetzt in einem Satz, in diesem sogenannten Elevator-Pitch, den Lanzerhof erklären müsste, dann sage ich, wir verbinden eben halt die Naturheilkunde mit der Spitzenmedizin. Weil es ist normalerweise so, dass du entweder zu einem Naturheilkundler gehst und dann ist es ja natürlich auch mal so, du musst auch ein bisschen glauben dann daran. Wir sind ja der größte Fan der Naturheilkunde. Nichtsdestotrotz hat man vielleicht immer so eine kleine kognitive Dissonanz, dass man einfach denkt so, okay, aber ist das wirklich alles richtig? Und auf der anderen Seite, wenn man zum High-End, sage ich mal so, Spitzenmedizin sich bewegt, dann ist es so, dass die Diagnostik fantastisch ist, aber dass man dann sehr häufig therapiert wird über, ich sage jetzt mal, die Pharmaindustrie. Ja. Und gerade das ist ja, auch da kann man nicht alles über einen Kamm scheren, aber sehr häufig ist es ja eher eine Symptombeseitigung, als dass man jetzt sagt, man geht an die Ursache ran. Und diese Verbindung, dass wir auf der einen Seite die High-End-Diagnostik machen, auf der anderen Seite die Symptome auf natürliche Weise zu therapieren, das ist das, was den Lanzerhof so erfolgreich gemacht hat. Und das ist der Grund, warum die so viele Gäste auch immer wieder kommen. Wir haben 70% Wiederholerquote, einfach genau aus dem Grund, weil man einfach sieht, dass dieser präventive Ansatz den Menschen einfach sehr, sehr gut tut.
Auf welchen Säulen beruht euer Konzept? Also was verbindet ihr mit Naturheilkunde und Spitzenmedizin? Welche Bereiche spielen damit rein?
Naja, ich würde sagen, die großen Säulen insgesamt sind für uns das Thema Medizin. Das ist das, was ich sage, diese Spitzenmedizin. Wir haben auf der anderen Seite auch das Thema Bewegung, was eine sehr große Rolle bei uns spielt. Ernährung ist natürlich, liegt in der Natur der Sache, wenn man irgendwann mal als Fastenklinik gestartet hat, liegt es in der Natur der Sache. Und ganz wichtig, Regeneration. Das heißt also, auf der einen Seite eben halt, wie gesagt, diese modernste Diagnostik, aber dann eben halt die Therapie maßgeschneidert, dass man einfach guckt, dass wenn du jetzt eine Buchung im Lanzerhof abgibst, dann muss jeder das medizinische Basispaket bei ihr buchen und jeder hat das gleiche medizinische Basispaket bei Anreise gebucht. Wenn er das Aufnahmegespräch mit dem Arzt hatte, hat niemand mehr das gleiche Paket. Das heißt also, wir haben jetzt im Augenblick am Tegernsee gerade 75 Gäste und von diesen 75 Gästen kann ich dir versprechen, haben 75 Leute ein anderes Programm. Es gibt niemanden, der das gleiche Programm hat, weil einfach jeder anders ist.
Das heißt, Gesundheit, Prävention, Regeneration ist eine sehr individuelle Sache, ne? Weil vorher, ich sag mal so, in der Medizin ist ja auch alles so über einen Kamm geschert worden, ne? So, das ist das Symptom, bumm, das, ne? So musst du das dann machen, um hoffentlich da wieder rauszukommen, ne?
Naja, ich sag mal so, das ist häufig immer der Haarschneiderautomat, der jedem eine gute Frisur macht. Also ich meine, gerade bei dem Thema Haaren wird man schon so wissen, dass das nicht funktionieren wird. Also alleine, wenn ich uns beide anschaue, ich glaube, der Automat würde uns dann nicht die gleiche Frisur machen.
Stimmt. Welche Säule wird am meisten unterschätzt? Also wenn Menschen zu euch kommen, eure Gäste oder vielleicht auch Menschen, mit denen du sprichst, was merkst du, wo ist der größte Aha-Moment?
Na, die Regeneration, ganz klar. Also viele Menschen konzentrieren sich eben halt dann, wenn sie eben Probleme haben, auf die medizinische Therapie. Ich würde mal sagen, auch gerade die jüngeren Generationen, zu denen ich jetzt sag ich mal, ab Gen X uns vielleicht auch zu zählen, aber auch Babyboomer sind auch schon welche dabei, die wirklich ein gutes Gesundheitsbewusstsein haben. Aber wenn ich mir die Gen Zs anschaue, was die über Ernährung und Bewegung schon wissen, dann ist das ja wirklich fantastisch. Ja. Und medizinische Therapie ist man mittlerweile auch, hat eine hohe Aufklärung. Aber das Thema Regeneration ist das, was meiner Meinung nach wirklich am meisten vernachlässigt wird. Das heißt also ausreichend Schlaf, Entspannungstechniken, mein Lieblingsthema, das Thema Atmung, das sind alles so Dinge, die, glaube ich, jetzt erst ihre volle Bedeutung und ihre volle Aufmerksamkeit bekommen.
die so richtig in Fahrt kommen, weil sie ja auch unglaublich viel ausmachen, ne? Das sind ja unglaublich wichtige Prinzipien. Mit welchen, ich sag mal, Disbalancen oder Krankheiten oder Beschwerden kommen die meisten Gäste zu euch? Was behandelt ihr am häufigsten?
Also man kann grundsätzlich sagen, dass über 90% unserer Gäste tatsächlich unter zu viel Stress leiden. Das ist einfach Fakt. Das heißt also, wenn man es einmal über einen Kamm scheren müsste, dann müsste man sagen, es gibt eigentlich kaum einen unserer Gäste, der zu uns kommt, der nicht zu viel Stress hat. Und da muss man auch wirklich sagen, das sind auch teilweise sehr unterschiedliche Gründe, woher der Stress kommt. Das heißt also, ich will jetzt nicht zu viel Klischee spielen, aber es ist natürlich auch sehr häufig, dass wir Frauen haben von sehr erfolgreichen Männern, die einfach mal erstmal vorab kommen, um das Ganze zu testen für ihren Mann. Und auch die sind gestresst. Auch die haben einfach eine gewisse Rolle, die sie in ihrem Leben spielen müssen oder ausfüllen müssen. Spielen klingt so aufgesetzt, aber ausfüllen müssen. Und das ist ja ganz häufig so, und das möchte ich wirklich nochmal sagen, dass Frauen auch da häufig unterschätzt wird, unter welchem Druck die dann auch stehen, selbst wenn sie nicht arbeiten, weil dieses ganze Thema der Erziehung, der gerade bei so großen, erfolgreichen Männern, auch der Repräsentation und alles, was dazugehört, auch einen unglaublichen Stress auslöst. Ja. Und deswegen will ich nur einfach sagen, es ist natürlich was anderes. Und wir haben ja auch erfolgreiche Unternehmerinnen. Also auch da möchte ich jetzt nicht zu viel Klischee spielen, aber ich will nur sagen, es gibt eben halt, die Bandbreite ist sehr, sehr groß, warum der Stress ausgelöst wird. Aber dass er da ist, ist eigentlich nahezu Fakt bei allen. Und deswegen sind natürlich auch gerade so dieses ganze Thema der mentalen Gesundheit spielt da auch immer mehr eine Rolle.
Ganz genau. Seht ihr da, dass sich da seit der Pandemie was verschoben hat oder in diese Richtung verändert hat? Also mentale Gesundheit ist ja ein Riesenwort, ist in aller Munde, es steht im Raum. Seht ihr das auch, dass das eine immer größere Rolle spielt?
Total, total. Also bei uns ist es jetzt so, wir haben jetzt ja vor einem Jahr den Landshof Sylt zum Beispiel eröffnet und da haben wir zwei psychotherapeutische Mitarbeiterinnen, also eine ausgebildete Psychotherapeutin und eine Psychiaterin, die eben halt da fest im Team mitarbeiten. Das heißt also, während wir an den anderen Standorten ursprünglich immer mit Konziliarärzten gestartet sind oder Konziliartherapeuten, ist es so, dass wir da jetzt wirklich zwei Personen fest sogar schon im Team haben, um eben halt dem Ganzen auch gerecht zu werden.
Ah, toll, super. Gibt es auch Gäste oder Patienten, wo ihr sagt, also da geh mal lieber woanders hin? Gibt es Leute, die ihr nicht aufnehmt?
Ganz klar, ganz klar. Also es ist so, dass wir natürlich auf der einen Seite eine Klinik sind, aber es gibt eben halt verschiedene schwere Erkrankungen, für die wir auch nicht geeignet sind. Das heißt also, ich sage immer so, wenn du wirklich einen Krebs, sage ich mal sowas, so akut behandelt werden musst, dann sind wir die Falschen. Wenn wir dann, sage ich mal, nachdem die erste Reha-Phase, also die Chemo und alles dann irgendwie durch ist und die erste Reha da sind, dann sind wir für den Wiederaufbau sehr gut geeignet. So. Das Gleiche ist aber auch, was man denken könnte, weil wir gerade das Thema mentale Gesundheit hatten, Menschen, die wirklich in einem akuten Burnout sind, dafür sind wir auch nicht die richtige Einrichtung. Das heißt also, wir sind gut dafür, dass es nicht ausbricht. Also wenn man schon sehr weit in die Richtung läuft, dann helfen wir sehr gut. Oder aber eben halt, wenn man dann die erste Akutbehandlung danach hatte, sind wir auch sehr gut da drin. Aber wirklich für diese, jetzt bin ich voll in den Burnout reingekommen, sind wir auch die falsche Einrichtung.
Spannend, also wirklich Prävention, Regeneration.
Genau.
Kräfte wieder aufbauen, wieder zu sich finden. Und ihr habt ja wunderschöne Resorts in wunderschönen Locations mit sehr viel Natur. Wie wichtig ist die Natur? Also wie wichtig ist das, was auch drumherum ist bei euch?
Nee, das kann ich dir sogar unterstreichen, wie wichtig es bei uns ist, weil wenn du bei uns in den Landshof kommst, hängt gar kein Bild an der Wand, aber es gibt eigentlich keinen Raum, keinen Flur, keinen Gang, wo man nicht nach draußen schauen kann. Ja. Das heißt also, das schönste Bild ist eigentlich die Natur, die wir haben. Und deswegen geht es auch genau darum, man soll sich auf sich konzentrieren und man soll sich eben halt auf den Ausblick und die Natur konzentrieren und nicht, ich sage jetzt mal übertrieben, einen rührenden Hirsch an der Wand haben als Kunstwerk. Und das ist so, du kannst es dir vielleicht so ein bisschen vorstellen, wenn man so, wir haben so am Tegernsee zum Beispiel, das ist wie so ein, die Flure sind wie so ein Kreuzgang, wie im Kloster. Und da guckt man immer auf den Innenhof. Und wenn du dir jetzt alternativ vorstellst, da hängt jetzt ein Kunstwerk und das kann noch so geschmackvoll sein, du bleibst wahrscheinlich dran hängen. Und wenn du jetzt gerade in deinen Gedanken so drin bist und dann auf einmal über dieses Kunstwerk anfängst nachzudenken, dann hast du dann quasi deinen Gedankenflow auch ein Stück weit verloren. Und deswegen ist es eben halt umso wichtiger, dass das nicht passiert und dass wir dich nicht ablenken. Wir sind, also alle Menschen, die für den Landshof arbeiten, sind große Kunstfans. Also Kunst kann auch eine positive Wirkung haben. Nichtsdestotrotz, unsere Philosophie ist, dass die Natur quasi die Kunst ist, die unsere Gäste begeistern soll.
Ja, schön. Ja, Natur ist auch ein Kraftort, ne? Und so verstärkt also so die Natur noch die Regeneration und die Prävention,
Wir machen ja auch sowas wie Waldbaden. Das ist ja ein ganz großer Trend, der aus Asien kommt, oder insbesondere Japan. Das ist ja wirklich die Vorreiter des Thema Waldbaden. Wir haben am Tegernsee zum Beispiel auch eine extra Permakultur aufgebaut. Das heißt also eine Anlage sozusagen, die sich ein Stück weit, sage ich mal, sowas selbst befruchtet eben so. Und das lieben unsere Gäste, wenn sie dann da auch ein bisschen mit gärtnern können.
Ah, toll, wirklich. Das ist ein tolles Konzept, weil die Natur einen Rhythmus hat, der langsamer ist, der uns, also wir sind sehr schnell unterwegs im Leben und Bäume und die Natur, die haben ja diesen, so eine natürliche Geschwindigkeit, die uns gut tut und die uns regeneriert, finde ich total wichtig. Welche Rolle spielen bei euren Konzepten ganzheitliche Betrachtung? Du hast jetzt von Naturheilkunde gesprochen und zum Beispiel auch Energielehren.
Ja.
Also damit meine ich jetzt TCM, Ayurveda, Yoga, Achtsamkeit. Ne? Das sind ja alles Dinge, die Energie in den Fokus stellen, Aufmerksamkeit.
Ich glaube, wenn man wirklich, ich bin damals, als ich hatte ja schon gesagt, ich hatte keine Ahnung, vor 12 Jahren, und als ich aber trotzdem zum Landshof gekommen bin, da ist eins der ersten Buzzwords, die du so bekommst, ist ganzheitliche Medizin. Und eigentlich sind alle ganzheitlich. Also Zahnärzte sind ganzheitlich und also wirklich so Dermatologen, egal was, noch so spezialisiert, alle sind aber haben einen ganzheitlichen Ansatz. Das ist so ein bisschen, ich komme ja früher aus Marketing und da war dann auch so das Thema integrierte Kommunikation, 360-Grad-Kommunikation, das machen auch alle. So, und ich würde trotz allem sagen, wir sind eine der wenigen Häuser weltweit, die das wirklich so ganzheitlich machen. So, das heißt einfach wirklich, dass wir den Menschen eben halt als ein, ich sage jetzt mal, sehr komplexes System betrachten, wo man eben halt die verschiedenen Ebenen miteinander verbunden haben muss. Das heißt also auf der einen Seite eben halt das physische, das energetische, aber auch der emotionale Ansatz. Das heißt also durch die Einbeziehung auch von insbesondere der Energielehre, was bei uns eben halt ein ganz, ganz großes Thema ist, wie eben halt, dass wir auch Anlehnung aus der TCM nehmen, dass wir aber auch, es gibt das Wort zwar nicht so richtig, aber TCM ist ja für traditionelle chinesische Medizin, also wir haben auch eine traditionelle europäische Medizin, die wir berücksichtigen und eben halt wirklich dieses tiefe Verständnis für den Körper und seine Bedürfnisse, aber auch die Seele und den Geist.
Ja, total schön. Also das alles zusammenzubringen und ich glaube, das ist die große Revolution momentan, dass Naturheilkunde und Spitzenmedizin sich treffen. Weil die standen früher als gegensätzliche Blöcke sich gegenüber, ne? Also die Ärzte haben die Nase gerümpft über Naturheilkunde. Die Naturheilkundler haben gesagt, die machen alles falsch in der Medizin, ne? Und wenn sich das irgendwie trifft, dann kann da was ganz Kraftvolles raus entstehen, ne?
Es ist so interessant, wenn man sich wirklich die Lehren von dem, ich will gar nicht so sehr auf Meyer eingehen, weil wir uns davon auch jetzt doch deutlich weiterentwickelt haben. Nichtsdestotrotz, wenn man sich da mal anschaut, was der schon vor über 100 Jahren eigentlich nur durch Beobachtung festgestellt hat. Also ich sage jetzt mal, das einfachste Beispiel ist immer, dass er oder dass das häufigst genannte ist, dass er sagt, dass die Kühe, wenn sie im Sommer auf der Weide stehen, dass sie dann, wenn man sich dann den, nennt man das Hintern bei der Kuh, wie auch immer, also den Darmausgang anschaut, dass der immer schön sauber war. Während wenn sie dann im Winter im Stall war und das nicht frische Nahrung zu sich genommen haben, dass dann das Hinterteil eben halt häufig sehr dreckig ist. So, und alleine solche Beobachtung hat er eben als Ableitung genommen, wie wichtig eben halt frische, gute, gesunde Nahrung dann eben halt auch so ist, um dann eben halt zu sehen, was dann am Ende bei rauskommt. Und das sind so wirklich viele Sachen, die er einfach so beobachtet hat und daraus seine Ableitung gemacht hat, die heute alle richtig sind und die heute eben halt auch eine wissenschaftliche Begründung bekommen haben.
Ja, das ist toll, ne? Dass so viele Dinge, die Naturärzte oder Natursysteme oder ganzheitliche Systeme irgendwie wussten, heute auch wissenschaftlich erklärt werden oder wissenschaftlich fundiert belegt werden. Das ist eine tolle Sache.
Ganz genau.
Gibt es Technologien, du sprichst von Spitzenmedizin, gibt es Technologien, gibt es irgendetwas, was Gesundheit, Fitness und Lebensqualität verbessert?
Definitiv, definitiv. Also ich glaube, meine Frau lachte mal so ein bisschen, ich bin wahrscheinlich der bestgetrackte Mensch der Welt, weil ich eben halt alles an Wearables auch so ausprobiere. Und eins der Themen, die wir jetzt schon seit vielen, vielen Jahren nutzen, die jetzt auch immer mehr von diesen Tracking-Devices haben, ist die sogenannte Herzratenvariabilität. Also ich kann dir ganz viele Beispiele nennen, aber das ist für mich ein Beispiel, wo ich sage, so Mensch, das haben wir auch schon vor 14 Jahren damit angefangen, 14, 15 Jahren, glaube ich, was heute auch so, also die Herzratenvariabilität ist etwas, was man vielen Leuten nicht mehr erklären muss, die sich ein bisschen mit Gesundheit auseinandersetzen, weil es eben halt mittlerweile immer mehr Common Sense wird. Aber das war damals eben halt auch schon sehr, sehr neu. Das geht einfach darum, dass wenn wir, also du weißt es wahrscheinlich, aber ich erkläre es trotzdem mal für deine HörerInnen.
Ja, gerne.
Dass normalerweise würde man ja denken, was ist gut, dass der Pulsschlag sehr regelmäßig ist, würde man denken, ist gut. Aber in diesem Millisekundenbereich ist es gut, wenn er eben nicht völlig regelmäßig ist, sondern dass er im Grunde genommen eine gewisse Varianz hat, das ist eben als Herzratenvariabilität. Diese Variabilität zeigt nämlich an, wie gut du dich auf gewisse Situationen auch einstellen kannst, wie reaktiv sozusagen dein Körper ist. So, und die sind ein sehr guter Indikator dafür, wie gestresst oder entspannt du auch eben halt grundsätzlich bist und wie eben halt insgesamt deine Resilienz so ist. Und deswegen sind das so Technologien, wo wir dann auch Menschen, die zu uns kommen, wir machen eben halt sehr häufig so ein 24-Stunden-Herzratenvariabilität, Messung mit denen und können dann sehr gut denen auch aufzeigen, wo sie im Augenblick stehen. Und das sind ja häufig Menschen, die Zahlen, Daten, Fakten gewohnt sind, dass man dann auch darauf basierend dann auch die Beratung dann aufsetzen kann. Das ist so ein Beispiel, was wir jetzt schon sehr, sehr vielen Jahren machen. Wenn man jetzt auf der anderen Seite etwas macht, was wir jetzt seit einem Jahr neu haben, dann gibt es auf Sylt jetzt einen Bodyscanner. Da stellst du dich rein und dann sind da 96 Kameras, hochauflösende Kameras, die ein Foto von dir machen in jeder Richtung. Also du gehst da nackt rein. So, und dann detektiert dieses Gerät mit künstlicher Intelligenz alle deine Leberflecken. Und ich habe dadurch festgestellt, ich habe über 422 Leberflecken. Das heißt also, ich bin so eine Stufe vor Dalmatiner, sage ich immer. Und wenn man sich das dann einfach mal überlegt, dass sich jemand bei einem normalen Hautscreening wirklich so 422 Leberflecken anschaut, dann muss man ja schon sagen, da könnte man ja Zweifel bekommen, dass das ein Hautarzt wirklich schafft, weil wie lange soll man dann eben halt über den Körper gucken, um sich 422 Leberflecken anzuschauen? So, und das sind so Technologien, wo natürlich es auch wichtig ist, dass der Mensch dann nochmal drauf schaut. Aber es ist eben halt schön, dass diese Maschine dabei hilft, es einmal, die macht dann quasi eine so eine Bubble und stellt die dann im Größenvergleich alle dar und markiert schon alle, wo man dann sagt, lieber Arzt, schau dir die mal bitte genauer an. Und dann kann man eben halt auf diesen Computer dann draufklicken und dann sieht er, sagt man genau, okay, der ist auf dem Oberschenkel rechts und dann schaut sich der Arzt den mit einem echten Auge und Lupe dann nochmal Oberschenkelrecht an. Das sind natürlich so Technologien, die sind fantastisch und die sind für mich gerade fantastisch, der jedes Mal, wenn er zum Hautarzt geht, eigentlich was rausgeschnitten wird, weil ich so viel davon habe. Und so muss ich jetzt einfach nur regelmäßig in diesen Scan gehen und dann sagt der Computer ganz genau, was hat sich verändert.
Spannend. Toll. Ja, super. Und das Schöne ist da mit solchen Technologien, dass man sich auch besser kennenlernt, ne? Dass man seinen Körper besser kennenlernt, dass man Entwicklung sieht, dass man sich selber besser verstehen lernt und dann auch Verhalten eventuell natürlich anpassen kann.
Total. Ich gebe dir mal ein ganz gutes Beispiel. Ich habe vor Corona Montagabend immer Yoga gemacht. Und dann habe ich danach, ich dachte immer, dann ist ja zum Schluss mal so eine Entspannungsübung und allen drum und dran, aber auf jeden Fall von 8 bis 9 habe ich Yoga gemacht. So, und dann bin ich dann irgendwann schlafen gegangen und dann habe ich gesehen, dass meine Schlafqualität, und da muss man immer so ein bisschen drauf achten, weil die Deutschen tendieren, oder insgesamt, die Leute tendieren ja immer dazu, dass sie sagen, ich habe gut geschlafen und dafür nehmen die 2 Parameter. Parameter 1 ist, ich bin schnell eingeschlafen, Parameter 2 ist, ich habe durchgeschlafen. So, das heißt aber noch nicht, dass die Schlafqualität wirklich hoch ist. Das heißt also, man muss natürlich anschauen, wie viel Tiefschlafphase, wie viel REM-Schlafphase hat man. Und ich hatte immer Montag Nacht hatte ich immer nicht genügend Tiefschlafphase. Das liegt einfach daran, dass die Aktivierung, diese späte Aktivierung durch das Yoga dazu führte, dass mein Puls eben halt zu spät nach unten gefallen ist und dadurch ich eben halt nicht gerade diese ersten Zyklen, Schlafzyklen, wo sehr viel Tiefschlafphase drin sein sollte, voll ausgenutzt habe. So. Und das sind natürlich Learnings, die sind total wichtig, weil man fragt sich ja manchmal, man steht morgens auf und denkt so, warum bin ich denn, ich habe doch 8 Stunden geschlafen, warum bin ich denn immer noch müde? Das liegt einfach daran, dass die Schlafqualität einfach nicht so war, wie sie sein sollte. Und das habe ich gelernt durch eben halt mein Tracking.
Ja, genau. Und dann kann man schauen, ne? Fange ich eher an mit Bewegung oder wenn ich später in Bewegung komme, dass die Bewegung ruhiger ist. Also vielleicht nicht so ein schweißtreibendes Vinyasa. Ne?
Genau.
Ja, spannend. Was sind die Parameter und die Marker, die man kennen sollte oder die man verfolgen sollte? Was habt ihr in euren Resorts gesehen? Wo guckt ihr immer hin? Oder wo sagt ihr, Mensch, wenn wir dahin gucken, dann wissen wir schon, wo der Mensch steht?
Ich glaube, das ist extrem schwer zu pauschalisieren, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich finde, das sind so Sachen, wir gucken uns natürlich gewisse Parameter grundsätzlich an, aber ich sage jetzt mal, das sind so, wir sind großer Fan eben halt insgesamt von einem guten Labor und ich glaube, da schauen wir uns eben halt auch wirklich einige Parameter an, die deutlich über das hinausgehen, was so standardmäßig an großem Blutbild, sage ich jetzt mal, da ist. Und da muss man eben halt schauen, dass, also eins meiner Lieblingsthemen ist zum Beispiel der HOMA-Index, wo man dann eben halt auch sieht, wie dicht man schon eben halt an einer Insulinresistenz dann eben halt dran ist. Das heißt also, zum Beispiel, das sehen wir ja in der heutigen Zeit, dass aufgrund der Ernährung und Lebensstil insgesamt wirklich viele Menschen eben halt doch schon kurz vor einer Diabetes stehen könnten. So. Und das ist so einer der Parameter, die man sich anschaut. Cholesterin ist ein ganz klar, also man hat so ein paar Klassiker, Blutdruck, wenn man jetzt mal vom Labor weggeht, aber eben halt auch dieses Thema Stressniveau. Und bei dem Stressniveau gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie eben halt diese Herzratenvariabilität auf der einen Seite. Es gibt aber auch, wir arbeiten da mit einem Psychoneuroimmunologen zusammen, der schaut sich dann eben die Transmitter die im Blut an, die Interleukine. Und bei dem Interleukin 6 zum Beispiel, wenn man da eine sehr hohe Konzentration hat, dann sieht man, dass das eben darauf hindeutet, dass man einen recht hohen permanenten Stresslevel hat. Also deswegen, ich glaube, dass man jetzt sagen würde, es gibt hier so die Top 5 Klassiker irgendwie so. Würde man nicht unbedingt machen, weil dadurch, also wir haben am Anfang einen sehr großen Amanesebogen, wo man einfach so sieht, was die Menschen eben halt wirklich in ihrem Leben belastet und wo man sagt, das sind Einschränkungen in der Gesundheitsqualität und darauf basierend wird dann eben halt die Diagnostik gemacht. Deswegen, wir machen nicht so eine Grunddiagnostik, one fits all.
Spannend, ja. Genau, also individuelle Unterschiede zu machen ist total wichtig. Ne?
Total. Das ist wirklich so eins der wichtigsten Themen vom Landshof. Also wirklich diese, wir sagen immer so, ultrapersonalisierte Medizin.
Ja, spannend. Gibt es Risiken, die ihr beachtet? Gibt es irgendetwas, worauf man achten muss als Risiko?
Auch da kann ich jetzt einfach nur so sagen, dass wir sehr häufig gewisse Dinge feststellen, die vorher noch keiner festgestellt hat. So,
und das glaube ich, ja.
Das liegt einfach daran, das sind manchmal aber auch schon so, ich sag mal so Dinge, die einfach still sind. Man denkt ja immer, dass man etwas hat, nur weil man es spürt. So, weil man sich nicht gut fühlt oder weil man irgendwas hat. So. Klassiker ist Bluthochdruck, ehrlich gesagt. Also insgesamt, also das Thema kardiologische Auffälligkeiten ist bei uns etwas, was wir sehr, sehr häufig finden, was vorher noch keiner gefunden hat. Das liegt natürlich auch daran, dass wir von der Ausstattung her sehr high-end sind und dass wir eben halt da auch wirklich gerade in der Kardiologie auch eine hohe Expertise dann auch so haben. Es kann aber auch sein, dass wir führen ja auch zum Beispiel Darmspiegelung, Magenspiegelung durch, solche Sachen. Also auch da wird eben halt häufig was gefunden, weil auch da denkt man immer, dass etwas ist, was man nur machen sollte, wenn man irgendwie Probleme da hat. Also wenn man irgendwie regelmäßig Magen oder Stuhl oder sonst was Probleme hat. Auch da kann ich einfach nur sagen, also gerade das Thema Darmkrebs ist etwas, wo man sagt, wenn man es rechtzeitig erkennt, dann ist das relativ unkritisch, sage ich mal sowas. Also es ist eine der wenigen Krebsarten, wo man dann wirklich sagt, dass man die in einer Früherkennung dann auch eliminieren kann und dann auch nie wieder was davon hört. Und das sind so Dinge, die, wo eben halt, also ich würde mal so sagen, unsere Ärzte haben schon eine relativ hohe Liste an Menschen, von denen sie sagen würden, denen haben sie ihr Leben gerettet.
Toll, Wahnsinn. Du sprichst von Langlebigkeit, ne? Länger, besser leben. Was hat das mit Bewusstsein zu tun und so dieses aktive Wissen oder die aktive Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen?
Also ich finde tatsächlich, dass wenn ich so sagen würde, was ist das, was uns jung hält grundsätzlich? Also ich möchte nochmal sagen, bei diesem länger, besser leben geht es mir eigentlich darum, um die Kombination aus länger und besser. Das heißt also, wir haben eine Lebensspanne und wir haben eine Gesundheitsspanne. Und wir wollen einfach, dass die Lebensspanne und die Gesundheitsspanne so dicht wie möglich aufeinander passt. Das heißt also, wenn ich eine Lebensspanne, jetzt sagen wir einfach mal so pauschal, der Durchschnittsdeutsche wird ja, glaube ich, 78 Jahre alt. So. Und wenn man jetzt einfach mal die 78 Jahre als Gesetz ansetzt, dann wäre es ja schön, dass man gesund und fit und voller Energie bleibt, bis diese 78 erreicht sind. So. Und da geht es einfach darum, dass wir das eben halt so gut wie möglich eben halt übereinander bringen. So, und da gibt es verschiedene Faktoren. Und das, was wir aber gesehen haben, das ist die längste Studie zum Thema Longevity, die es im Augenblick in der Welt gibt, ist die Harvard Grant Study. Und bei der Harvard Grant Study ist es eben halt tatsächlich so, dass wenn man sich anschaut, was ist der wichtigste Faktor für ein langes, gesundes, glückliches Leben, dann sind es gute soziale Kontakte.
Ja.
So, und da muss man einfach ja wirklich sagen, gute soziale Kontakte, um auf deine Frage zurückzukommen, zum Thema Einstellung und allem drum und dran. Das geht natürlich ganz klar darum, dass man auch diese Offenheit behält. Das heißt also, dass man, ich nenne es ja immer die 3F, also die Familie pflegt, die Freunde und aber auch Fremde. Das heißt, immer wieder diese Offenheit, neue Menschen kennenzulernen. Weil wenn du 100 wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich deine Familie und deine Freunde in dieser Zeit etwas reduziert haben, leider gegeben. So, weil nicht alle 100 werden. So, und wenn du dann nicht dafür sorgst, dass auch immer wieder neue Menschen in dein Leben kommen und dass du offen bleibst für neue Menschen, dann hast du eben halt ein Problem. Und deswegen finde ich, ist nochmal so ein Jeff Bezos-Beispiel nur, weil, oder guck dir mal Tom Cruise an, jetzt so, der gerade jetzt irgendwie Mission Impossible, ich weiß gar nicht, 5, 8, 9 rauskommt. Schau ihn dir mal an, wie der aussieht, was der jetzt noch einmal so macht. Der hat einfach von der Einstellung her, blendet der aus, der ignoriert, dass er alt wird. So. Und tut alles dafür. Und das ist, ich finde, das sind das beste Beispiel. Der macht das ja nicht nur, ich glaube, der hat einfach genug Geld verdient, ehrlich gesagt. Der macht das ja nicht nur, um irgendwie noch mehr Geld zu verdienen, sondern einfach, weil das ein Stück weit sein Leben ist und seine Einstellung ist, einfach weiterhin der Charakter, diese Rolle zu bleiben, die er, wofür er bekannt geworden ist und die ihn eben halt berühmt gemacht hat. Und Jennifer Lopez, um jetzt auch meine Frau zu nennen, was ich meine, Anfang 50, fantastisch, einfach wirklich so, wie die aussieht. Und ich will einfach nur sagen, die ignorieren das Alter aufgrund ihrer Einstellung, auf dem, was aufgrund der Basis, was sie machen.
Ja, das sage ich auch immer zu meinen Klienten. Wenn man die Zeitlinie rausnimmt, den Zeitdruck rausnimmt, dann wird alles einfacher. Ne? Weil wenn man sich sagt, ich muss bis 40 das haben, ich muss mit 50 so sein, dann kommt da Druck rein und oft auch irgendwie so kollektive Glaubenssätze, wie man dann ist, wenn man 60 ist, welche Wehwehchen man mit 70 hat. Und wenn man das alles weglässt, dann ist da eine große Offenheit.
Total. Also ich finde, das ist ja alleine schon so Dinge, wo man dann so sagt, ich hatte das jetzt gerade, waren wir jetzt auf Sylt übers Wochenende und dann sind wir dann in so eine Party am Strand reingeraten. So. Und da muss man dann wirklich sagen, der eine Freund von mir, der mit dabei war, der ist nochmal, ich glaube, 6, 7 Jahre älter als ich, also Mitte 50. Und der stellte dann auf einmal so fest, meinte dann zu Nils, Gott, also war so mitten am Tanzen und auf einmal sagt er, Nils, ich habe gerade festgestellt, ich bin ja der Älteste. So, und dann sage ich, ja und, hast du deswegen weniger Spaß oder sowas? Ja, aber krass, ich war noch nie auf einer Party, wo ich der Älteste bin. So, und dann denkst du, dann bist du auf den falschen Partys gewesen. Also das muss man einfach so sagen, ist doch egal. Es stört sich hier offensichtlich keiner an dir und du hast Spaß. So, why not?
Ja, absolut. Nils, ich habe zum Abschluss 2 Fragen an dich. Was liest du momentan? Was ist so ein Buchtipp von dir?
Ich lese im Augenblick gerade ein Buch, was mich total fasziniert. Es geht eigentlich, es ist von Dr. Volker Busch und es geht darum, wie wir eigentlich Dauerbeschallt werden. Also es geht eigentlich darum, wie unsere Aufmerksamkeit sozusagen, ja, wie wollen wir das jetzt sagen, dass wir einfach auf Dauerbeschallung sind. So, also das Buch heißt Kopffrei. Und ich lese das ehrlich gesagt aus gutem Grund, weil ich bin schon sehr zeitoptimiert mittlerweile. Das heißt also, dass in dem Augenblick, wenn ich morgens mit dem Fahrrad hier zur Arbeit fahre, höre ich einen Podcast. Wenn ich koche, höre ich irgendwie Hörbücher dabei. Ich will mal sagen, ich bin so auf Dauerbeschallung. So, und ich merke dann immer so auf einmal, wie mir dann so in so Situationen, wo ich dann nicht dauerbeschallt bin, so ich sage es mal unter der Dusche oder auf der Toilette oder keine Ahnung was, dass mir auf einmal so tolle Ideen kommen. So, und ich merke, da geht es auch in dem Buch dann darum, also dieses Bewusste, auch mal den Kopf in, ich sage jetzt mal, Freilauf, ohne Input zu setzen, wie wichtig das einfach für uns ist. Und das ist etwas, was ich jetzt gerade versuche, wieder zu lernen. Und ich will tatsächlich jetzt auch in einem Monat auf dem Jakobsweg gehen und bewusst ohne Handy. So, das heißt also einen Monat lang pilgern und mal wieder den Kopf einfach nur nutzen, um zu denken, um ohne Input, also nur den Input, der von außen kommt, die Natur erleben, solche Sachen, gute Gespräche führen, aber nicht dieses permanente Input-Dauerbeschallen. Und deswegen, also ich bin, das ist ein Buch, was mich total begeistert. Also Dr. Volker Busch, Kopffrei heißt es. Und kann ich wirklich nur für alle Menschen, die jetzt diesen Podcast hören und sagen, Mensch, ich höre auch die meiste Zeit Podcast oder lese oder schaue Fernsehen oder keine Ahnung was, die einfach mal so denken, okay, ich brauche vielleicht mal eine Anleitung dazu, was so ein bisschen dieses Thema Dauerbeschallung betrifft, eine Anleitung, dann kann ich das sehr empfehlen.
Ah, toll, finde ich super, weil das macht uns auch gesund, so diese freien Räume zu haben, ne? Weil da kann dann auch Regeneration geschehen, ne? Das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Ist auch etwas, was ich lernen musste, dass Freizeit auch wichtig ist, so mal gar nichts zu tun und wirklich so die Seele baumeln zu lassen und nicht total optimiert zu sein und überall irgendwie noch so Effizienz und Leistung so reinzuquetschen, ne? Ist schwer, aber also für mich war es sehr schwer, aber es tut gut. Es tut total, total gut, diese Leere zu haben oder diesen Raum zu haben.
Also ich habe mir zumindest hier schon mal abgewöhnt, weil ich will morgens trotzdem meinen Podcast hören, weil ich hier die Nachrichten hören möchte. Aber auf dem Rückweg zum Beispiel höre ich jetzt nichts mehr. Und ich merke einfach, dass ich jetzt dadurch diese Distanz, die ich zwischen Büro und nach Hause fahren, also ich fahre nur eine Viertelstunde mit dem Fahrrad, aber trotz allem, diese Viertelstunde, wenn ich die bewusst wahrnehme, komme ich einfach deutlich anders zu Hause an, weil ich dann einfach wahrgenommen habe, dass ich jetzt gerade die Arbeit verlassen habe und jetzt zu Hause bin. So, und das macht einfach für mich wirklich mental einen Riesenunterschied.
Ja, genau, dann in diesen Moment zu kommen, ne, und nicht noch überall mit den Gedanken zu sein. Was ist eine Message, die dir total wichtig ist, die du gerne weitergeben möchtest? Was ist so in deinem Herzen, dass du sagst, hey, darum geht's, das ist wichtig, das möchte ich gerne allen sagen?
Ja, also ich habe ja die, man merkt so ein bisschen, ich habe hier mit den Alliterationen, mit den 3F hatte ich das schon. Ja. Und mein Lieblingskredo, was ich wirklich allen mitgeben möchte, ist dieses Thema Laufen, Lernen, Lachen. Ich glaube, das ist der ultimative Schlüssel für ein glückliches Leben und für ein glückliches Altern auch in dem Zusammenhang. Ich habe das zugegebenermaßen nicht erfunden, sondern habe das von Florian Langscheid aus einem seiner Bücher übernommen. Aber es ist, also es matcht tatsächlich sich so hundertprozentig mit meiner Lebensphilosophie. Und das hat einfach damit zu tun, Laufen steht einfach für Bewegung, Beweglichkeit, aktiv bleiben, so. Und ich glaube, da ist es egal, man muss nicht laufen gehen, man kann eben halt die Sportarten suchen oder auch, es muss vielleicht noch nicht mal Sport sein, wir reden über Bewegung. Es ist dieses Thema, die Viertelstunde Radfahren zur Arbeit, es geht diese, ich habe mir jetzt wieder neu angewöhnt, nach dem Essen, nach den Mahlzeiten kurz spazieren zu gehen und wenn es nur eine Viertelstunde ist. Und Bewegung, Laufen steht für Bewegung, das heißt also, das ist Punkt 1, Lernen steht für die grundsätzliche Tatsache, dass man einfach immer neugierig bleibt, offen bleibt für Neues, das ist eben halt dieses Thema Fremde auch kennenlernen, dass man aber auch insgesamt sich immer wieder neuen Themen öffnet und nicht einfach sagt, so okay, das ist nichts mehr für mich. So jetzt gerade dieses ganze Thema künstliche Intelligenz, also da kann man jetzt Angst vor haben oder man kann sich eben halt voll reinbegeben und sagen, Mensch, was kann ich daraus ziehen? Wie kann es mein Leben bereichern? Nur als ein Beispiel so. Das heißt also immer weiter lernen. Und das Thema Lachen steht nicht nur für eine Art von Humor, sondern für soziale Kontakte. Da sind wir wieder bei der Harvard Grand Study. Das heißt, Lachen tut man in der Regel nicht für sich alleine, sondern eben halt mit anderen Menschen. Das heißt, es steht wirklich für diese sozialen Kontakte. Und ich glaube, wenn man diese drei Punkte wirklich gut in sein Leben integriert, laufen, lernen, lachen, dann ist das Leben auch auf jeden Fall glücklicher, wenn nicht sogar eben halt sehr erfüllt.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Nils. Das war wirklich, ist ein toller Schlusspunkt. Ich danke dir für deine Zeit und für das tolle Gespräch und für die Inspiration. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Paths of Purpose Podcast.